Ich möchte deiner Geschichte beginnen. Ich liebe True Stories. Diese Geschichte soll zum eigentlichen Thema hinführen. Sie handelt im Jahr 1845. Da hat John Franklin eine sehr kühne Idee, einen kühnen Plan. Er möchte mit 2 Schiffen und 134 Seeleuten an Bord aufbrechen von London auf und hier zum ersten Mal in der Geschichte diese Nordwestpassage hier zwischen Atlantik und Pazifik überqueren. Das sind ungefähr 500 Kilometer Gebiet, wo man noch nie betreten hat und man noch nie überquert hat. Damals eine extreme Herausforderung, weil niemand wusste, was kommt da auf uns zu. Auch gerade in Bezug, dass dieser Bereich natürlich sehr kalt ist, auch im Sommer, dann im Mai aufgebrochen. Und die Geschichte endet tragisch, weil die ganze Crew bei dieser Expedition ums Leben kommen wird. Die Gründe, obwohl man eigentlich mit einer Reise von 2 bis 3 Jahren rechnete, nahm Franklin Kohlen für die Hilfsdampfmaschinen mit, die etwa nur für 12 Tage reichten. Also relativ wenig. Und man mag es kaum glauben, das, was an Treibstoff gefehlt hat, wurde durch Luxusartikel ersetzt. Beispielsweise hatte jedes Schiff 1200 Bücher an Bord. Eine Handorgel, China-Porzellan, handgeschliffene Weingläser. Und die Seeleute haben auch keine spezielle Kleidung mitgenommen. Es waren eher so feine, leichte Uniformen, Seidenstrickereien, Halbschuhe, wie beispielsweise diesen, den man dann später gefunden hatte. Und das, wenn man vorstellen, auf eine Expedition, wo man mit Kälte, mit Eis rechnen muss. Und das Schicksal nimmt natürlich seinen Lauf. Es dauert gar nicht lange. Da werden beide Schiffe vom Packeis eingeschlossen. Die ganze Crew, sie kommt ums Leben durch Hunger, durch Erfrierungen. Sie haben keine Chance. Ja, warum erzähle ich diese Geschichte einleitend? Ganz einfach deshalb, wenn du eine Reise wagst, bereite dich gut auf die Reise vor. Und vor allem sichte dein Reisegepäck. Es kann, wie man in dieser Geschichte hier sieht, fatal sein, die falschen Reiseutensilien eingepackt zu haben. Wir stehen noch relativ auch noch an einem Anfang einer Reise durch ein neues Jahr. Ich frage mich, was wird das Jahr wohl mit sich bringen? Ich habe mir gerade gestern wieder gedacht, als dieser China-kritische Mann jetzt in Taiwan zum Präsident gewählt wurde und China sagte ja, die Wahl wird entscheidend sein über Krieg und Frieden und andere geopolitische Entwicklungen. Was kommt da noch alles auf uns zu? Wir haben im Leitungsteam den Eindruck gehabt, eben ganz bewusst am Beginn eines neuen Jahres eine Predigtreihe dann auch abzuhalten, die wir ganz groß überschrieben haben mit Packliste für stürmische Zeiten. Ganz einfach deshalb, weil wir der Überzeugung sind, dass das Schiff namens Gemeinde sich durch stürmische See seinen Weg pflügen wird müssen. Und Alexander hat begonnen letzten Sonntag mit dem ganz wichtigen Thema Hoffnung. Ganz wichtig, dass wir hoffnungsvoll in dieses neue Jahr starten. Ganz egal, was das neue Jahr mit sich bringen wird. Und meine Aufgabe wird es sein, heute über Glauben zu reden. Und dann im Februar, März, so seht ihr hier an der Folie, werden wir dieses Thema weiterverfolgen und diverse Dinge betrachten, wo wir glauben, dass wir die unbedingt in die Packliste raufschreiben sollten, einpacken sollten bei unserer Reise durch das neue Jahr. Und ich dachte mir, boah, Glaube, boah. Das ist ein abgedroschenes Thema, Glaube. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dachte mir, boah, die meisten von euch kenne ich seit vielen Jahren, vielleicht zum Teil schon seit Jahrzehnten. Und dann hört man ja von einem Glauben, der durchs Leben trägt und denkt man, boah, ich weiß nicht, klingt das nicht noch spannend für diejenigen, die schon lange mit Christus unterwegs sind. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem zuhören, auch mit dem Herzen. Ich weiß, wie das ist, man geht dann vielleicht ganz gerne in eine Art innerlichen, geistlichen Standby-Modus, aber möchte euch herausfordern und bitten, mit dem Herzen zuzuhören. Weil das ist extrem wichtig, was ich heute sagen werde, und zwar aus mehreren Gründen. Was mich so herausfordert, ist das, was Jesus selbst sagt zum Thema Glauben. In Offenbarung 3,10 lesen wir von einer Prüfung, einem Test, der den ganzen Erdkreis heimsuchen wird. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass dieser Test eine Prüfung des Glaubens ist. Weshalb meine ich das? Jesus selbst sagt in Lukas 18,8, wenn der Sohn des Menschen wiederkommt, wird er dann Glauben finden auf Erden? Dieser Satz, der brennt seit Jahren in meinem Herzen. Ich werde ihn nicht los, weil Jesus bezieht diese Aussage auf seine Wiederkunft, auf die Zeit unmittelbar bevor er wiederkommt. Wird er Glauben finden auf Erden? Also wir sehen hier die Wichtigkeit aus der Sicht von Jesus auch zum Thema Glauben. Auch Paulus, beispielsweise 2. Thessalonicher 2,3, spricht vom Glaubensabfall in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und vom Glauben abfallen können nur Menschen, die glauben. Das betrifft im Prinzip uns alle, die wir glauben. Und deshalb habe ich meine Botschaft überschrieben mit einem Glauben oder von einem Glauben, der durchs Leben trägt. Also ein tragfähiger Glauben. Und mein Anliegen ist es heute Morgen, dass wir einfach einmal uns eine halbe Stunde Zeit nehmen, das Fundament unseres Glaubens gemeinsam zu betrachten. Ist es fest? Ist es stabil? Ist es tragfähig? Und ich möchte, seht das hier auch in der Folie, ganz kurz 4 Aspekte aus 1. Mose 12 bis 22 herausgreifen, wo es um das Thema Glauben geht. Und wenn es um Thema Glauben geht, dann ist Abraham an erster Stelle zu erwähnen. Er wird in Römer 4,11 als Vater des Glaubens bezeichnet. Ich denke, das nicht umsonst. Wir können von ihm ganz wertvolle Lektionen für uns erschließen, auch für unser eigenes Glaubensleben. Und das, was ich heute Morgen mit euch teilen möchte, ist ein Stück weit, ja, soll uns eine Orientierung geben, um eben, wie ich schon erwähnt habe, den eigenen Glauben mal unter die Lupe zu nehmen. Den ersten Glaubensschritt finden wir in 1. Mose 12. Wir kennen diesen Text, da lesen wir in Vers 1, Kapitel 12, geh hinaus. Dann heißt es hier, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Glaube beginnt mit diesen 2 Worten. Geh hinaus. Und ich stehe dann, lasse den Text auf mich wirken, frage mich dann immer auch persönlich, wenn ich sowas lese, was macht das mit mir? Und dann denke ich mir, boah, da erscheint mir ein Gott, von dem ich doch nie gehört habe, den ich überhaupt nicht kenne, und erwartet von mir, dass ich auf seinen Ruf hin alles verlasse. Das heißt, meine Verwandtschaft, meinen Besitz, all meine Sicherheiten hinter mir lasse, um an irgendeinen Ort zu pilgern, der gar nicht erwähnt wird hier im Text, den ich nicht kenne, also Destination unbekannt, und weiß nicht, wie das auf dich wirkt, aber für mich klingt das ziemlich verwegen. Das fordert mich persönlich extrem heraus. Aber es ist immer so, Glaube beginnt immer mit diesen beiden Worten. Geh hinaus. Das ist der erste Ruf des Glaubens. Und alle anderen Verheißungen, die wir dann in 1. Mose 12 dann nachlesen können, basieren auf diesen 2 Worten, auf diesem Ruf, diesem ersten Ruf, hinauszugehen. Und Abraham geht hinaus. Er wird somit zum ersten Hebräer, Airi, Singular, Airi im Plural. Und interessant, dieses Wort hat die Wortwurzel Evar und hat die Bedeutung von die Seite zu wechseln, also etwas hinter sich zu lassen. Und das Prinzip, das hier sichtbar wird, ist, man kann nicht in den Glauben eintreten, ohne vorher auszutreten. Eintreten bedingt, dass ich austrete. Woraus? Aus dem alten Leben. Ich betone das deshalb, weil ich 2 Dinge immer wieder beobachte. 2 Gefahren, die mit diesem Prinzip verbunden sind. Zum einen bekehren sich zum Beispiel Menschen zu Christus, sie haben erkannt, er ist für mich gestorben, sie haben das neue Leben im Glauben ergriffen und dann fügen sie dieses neue Leben in Christus dem Alten hinzu. Sie sind eigentlich dann in zwei Bereichen beheimatet. Das führt immer zur Zerrissenheit und das ist dann letztlich auch ein Glaube, der nicht tragfähig ist. Und die andere Gefahr, die ich beobachte, ist, dass wir dann unser Glaubensleben immer in unserer eigenen Komfortzone gestalten. Dass wir immer in dieser Komfortzone uns bewegen. Und du musst in diesem Zusammenhang eines erkennen. Gott handelt immer innerhalb der Grenzen, die du ihm setzt. Und was du glaubst und was du siehst, bestimmt diese Grenzen. Geh hinaus. Wenn ich so mein eigenes Leben reflektiere, eine Schlüsselszene war beispielsweise 1992. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich komme eigentlich aus der Textilbranche, war 13 Jahre beim größten Textilunternehmen in Österreich beschäftigt, als Lehrlingsausbildner zuletzt. Und damals hatte ich wirklich diesen Eindruck, dass Gott zu mir sagte, geh hinaus, verlasse diesen einen Beruf. Und ich muss sagen, ich habe meinen Beruf wirklich geliebt. Jeder Tag, das war für mich eine wirkliche Freude. Ich habe das so gern gemacht. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin überhaupt kein Abenteurer. Meine Frau kann das bestätigen. Etwas langweilig, nicht sehr beweglich. Liebe keine Ungewissenheiten. Ich habe gern sicher. Also Safe Zone, Sicherheitszone, Sicherheitsbedürfnis. Und dann sagt Gott zu mir, Peter, geh hinaus. Ich habe gedacht, okay, mach mal ein Jahr. Aus diesem einem Jahr wurden 6 Jahre und ich bin nie wieder in mein altes Leben, Berufsleben zurückgekehrt. Und seit 30 Jahren immer wieder sagt Gott zu mir, geh hinaus. Geh hinaus. Geh hinaus. Vor einiger Zeit sagte er zu mir, geh hinaus, ich möchte deinen Wirkungskreis vergrößern. Er sagt, okay, Herr, wenn du das möchtest, ich bin bereit dafür. 2-3 Wochen später klingelt da das Telefon, da kommt eine Anfrage. Ich habe gemerkt, Gott hat angefangen, hier diesen Wirkungsbereich wirklich zu vergrößern. Voraussetzung war für mich, auch ein Ja zu finden, wenn Gott sagt, verlass deine Komfortzone, verlass deine Grenze, lass deine Grenze, diese Grenze von mir erweitern, geh hinaus, was immer das auch bedeutet. Und manchmal kann das, ich das auch die Erfahrung gemacht, manchmal wusste ich nur diesen einen nächsten Schritt. Das ist auch ganz eng mit dem Glauben verbunden, so wie Philippiens es meint. Manchmal heißt Glauben einfach aufbrechen, ohne das Ende eines Weges zu sehen. Vielleicht sogar ohne einen klaren Blick für den nächsten Schritt zu sehen. Ich habe das erlebt. Oft habe ich gesagt, Herr, wohin geht die Reise? Ich habe keine Antwort bekommen. Gott sagte, geh hinaus, vertrau mir, lass los, mach einen ersten Schritt. Vielleicht ist jemand unter uns, du sehnst dich nach geistlicher Veränderung, nach vielleicht neuer Glaubensfrische, was auch immer. Und oftmals mache ich die Beobachtung, erleben wir das dann nicht, weil wir nicht bereit sind, unsere alten, ausgetretenen Pfade zu verlassen. Und möchte einfach Mut machen. Wenn Christus zu dir sagt, geh hinaus, was auch immer das für dich bedeutet, antworte ihm. Setz einen ersten Schritt des Glaubens, des Vertrauens. Vielleicht, wenn du auch den Eindruck hast, vor lauter Nebel, so wie heute hier das Wetter ist, den nächsten Schritt nicht zu sehen. Glauben heißt hinausgehen. Heute, morgen, übermorgen, immer wieder. Glauben heißt, ein Leben lang aufzubrechen. Think about it. Ein Leben lang aufzubrechen, wenn Gott sagt, geh hinaus. Und Abraham, er wagt die Reise ins Ungewisse. Er bricht auf. Und der zweite Glaubensschritt können wir 3 Kapitel später in 1. Mose 15, 6 nachlesen. Da heißt es, Abraham, also Klammer, glaubte dem Herrn. Hier wird zum ersten Mal in der Bibel das Wort Glauben verwendet, das Wort Aman. Und das Wort kennen wir alle, wir Christen sagen Amen, sei es, so ist es fest. Die Betonung hier in diesem Wort ist eigentlich sich festmachen an. Abraham macht sich an diesem Gott, der sich da ihm offenbart, fest, weil Gott selbst der Amen, der Amen ist, der Feste, der Zuverlässige. Beispielsweise sehen wir es in Offenbarung 3,14, wo Jesus sagt, ich bin der Amen, die spricht der Amen, also der Feste, der Zuverlässige. Und ich sagte das schon im Februar 23, also letztes Jahr, diesen extrem wichtigen Satz, dass wir das erkennen, dass Glauben nicht auf meiner Fähigkeit beruht, Christus nachzufolgen, sondern auf seiner Fähigkeit, mich zu führen. Das ist ein kleiner, aber ganz entscheidender Unterschied. Das heißt, das Gewicht meines Glaubens, die ganze Last meines Glaubens, das bin nicht ich, das liegt nicht auf mir. Glauben heißt, ein ganzes Vertrauen, die Last meines Glaubens auf Christus zu legen, sich an ihm festzumachen. Und ich betone auch das deshalb wiederum, weil ich habe den Eindruck, immer wieder treffe ich auch Christen, die wirklich Jesus nachfolgen wollen, mit Überzeugung. Aber wenn man das Glaubensleben dann von ihnen betrachtet, dann habe ich den Eindruck, dass sie sich dabei eher auf sich selbst konzentrieren und nicht auf Christus. Das heißt, sie fokussieren sich, sie konzentrieren sich auf ihre eigene Frömmigkeit, auf ihren Gehorsam, auf ihre Leistung. Und das führt immer in eine Sackgasse. Weil dann dein Glaube auf dein Selbst reduziert wird und dein Glaube nicht auf Christus fokussiert ist und beruht. Glauben heißt, ich mache mich total mit Haut und Haaren an Jesus fest. Und die ganze Last meines Glaubens liegt nicht auf mir, sondern auf ihm. Ein Glaube, der durch alle Stürme des Lebens trägt, konzentriert sich auf ihn, auf unseren Herrn, auf das, was er getan hat, was er tut und auch in Zukunft noch tun wird. Dritter Glaubensschritt. Gehen wir wiederum zwei Kapitel weiter ins Kapitel 17, Vers 1. Da sagt Gott zu Abraham, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. So die Elberfeld-Übersetzung. Im Hebräischen finden wir das Wort Tamim. Tamim hat die Bedeutung von ganz bzw. ungeteilt. Das heißt, Gott sagt zu Abraham, lebe vor meinem Angesicht und sei ganz für mich da. Folge mir ungeteilt nach. Und ich glaube auch in diesem Zusammenhang müssen wir Matthäus 5, 48 verstehen. Da sagt Jesus diesen für uns etwas befremdlichen Satz, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir lesen das und denken, boah, das kann ich nie bringen. Wer ist schon vollkommen? Aber das Wort, das hier für vollkommen steht, ist das äquivalente Wort zu Tamim. Also Jesus sagt, sei ganz, so wie der himmlische Vater ganz ist, integer ist. Das heißt, vollkommen darf hier nicht im Sinne von fehlerlos, perfekt und sündlos missverstanden werden, sondern im Hintergrund, im Background dieses hebräischen Termin. Seid vollkommen, seid ganz ungeteilt, integer, wie euer himmlischer Vater. Das Gegenteil von Vollkommenheit ist somit nicht die Unvollkommenheit, sondern die Zwiespältigkeit. Und das ist die schlechte Nachricht oder weniger gute Nachricht. Diesen Zusammenhang lautet, wenn wir Jesus eben nicht ganz nachfolgen, stehen wir in der Gefahr, genau jenes Leben zu verpassen, für das Christus für uns gestorben ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht schreckt dich eine solche Radikalität zurück. Und ich kann das wirklich verstehen. Ich verstehe das. Wir Menschen bemühen uns redlich, irgendwo ein System aufzubauen, eine Existenz aufzubauen, aufzubauen, die wir unter Kontrolle haben. Merkt das bei mir auch, diese Tendenz. Und die Angst davor, Jesus radikal nachzufolgen, ist deshalb vorhanden, weil das immer mit Kontrollverlust verbunden ist. Aber es ist so, du bist nicht geschaffen worden, um die Kontrolle über dein Leben zu haben. Deshalb sollst du glauben, Christus vertrauen, ihm sein Leben anzuvertrauen, ihm die Kontrolle über dein Leben abzugeben. Du musst eines erkennen, in dem Moment, wo du die Kontrolle in deinem Leben behalten möchtest, wird dein Glaube durch dein Selbst ersetzt. Ist so. Immer dann ersetzt du den Glauben durch dein Selbst. Wenn du dein Leben oder Bereiche deines Lebens für dich kontrollieren oder zurückbehalten möchtest, wahrer Glaube, nehmt diesen einen Satz bitte mit. Nur diesen einen Satz. Wahrer Glaube führt immer weg von dir und immer zu Christus. Immer. Von einem Glauben, der durchs Leben trägt. Wir haben jetzt drei Schritte gesehen im Zusammenhang mit Abraham. Gott sagt zu Abraham und letztlich auch damit zu uns, geh hinaus. Zweitens, mach dein Leben an mir fest. Drittens, folge mir Tamim, ungeteilt, ganz nach. Und der vierte Schritt zu einem tragfähigen Glauben ist auch mit diesem Wort Glauben verbunden. Das Substantiv, der Glaube, Emuna, betont sehr stark Aspekte wie Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Vertrauen, aber auch einen Aspekt, von dem man manchmal, habe ich den Eindruck, nicht so oft in christlichen Kreisen hört, der Begriff, dieser Aspekt der Treue. Glauben heißt treu bleiben. Ich denke, wir würden alle in den Chor einstimmen. Ah, natürlich glaube ich an Jesus. Aber die Frage ist, bin ich auch ihm gegenüber ein Leben lang treu? Glauben ist unerschütterliche Treue Christus gegenüber. Und ich möchte betonen, bei der Treue geht es in erster Linie nicht um das Tun. Wir sind so schnell wieder beim Tun. Sondern treu ist man nicht einer Sache, sondern einer Person gegenüber. Das ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Und wenn wir das Leben von Abraham dann sehen, wenn wir da durchgehen durch die Kapitel 1. Mose 12, vor allem bis Kapitel 22, sehen wir, Abraham besteht den Treuetest. Er muss 25 lange Jahre auf die Erfüllung der Verheißung seines Sohnes warten. Und dann ist er schon 100 Jahre alt, biologisch die Uhr schon längst abgelaufen, als diese Verheißung sich endlich erfüllt. Und dann schließlich kommt Gott und fordert diese Verheißung wieder von ihm ein. Abraham soll Isaak Gott darbringen als Opfer. Und wir sehen, Abraham ist dann am Ende immer noch Gott gegenüber treu. Auch wenn er das jetzt vielleicht nicht versteht. Ich denke, dass seine Treue auf zwei Faktoren auch beruht. Erstens einmal auf der Treue Gottes ihm gegenüber. Er hat Gott erlebt als der Amen, der Feste, der Zuversichtliche, der Unerschütterliche, der Treue Abraham gegenüber. Und ich denke auch, dass seine Treue von Abraham auch ganz einfach eine reflektierende Liebe Gott gegenüber war. Weil wenn wir als Christen lediglich treu sind, weil man als Christ treu sein sollte, ist das eine reine Pflichttreue und keine Herzenstreue. Und wenn die Bibel von Treue spricht, dann meint sie immer eine Herzenstreue, die durch Liebe motiviert ist. Und so ist der Kampf, den wir alle irgendwo erleben, den Gott um uns führt, ist ein Kampf um unser Herz, weil er weiß, wenn er unser Herz hat, wird sich das auch in unserem Tun auswirken. Das kann man bei Abraham, wenn man seine Geschichte liest, deutlich wahrnehmen. Ich frage mich dann immer, ja, okay, was heißt das dann alles für unser persönliches Glaubensleben, für hier, heute, jetzt, für mich persönlich? Und möchte am Abschluss noch über die Brücke gehen, einige Schlussfolgerungen ziehen für uns. Möchte das mit deiner Geschichte verdeutlichen. Stell dir mal vor, du hast einen Sohn eineinhalb Jahre, und plötzlich steht dein eineinhalbjähriger Sohn im Hochsommer splitternackt mitten in einer vielbefahrenen Bundesstraße. Kannst du dir das vorstellen? Wir haben das erlebt als Familie. Unser Sohn, eineinhalb Jahre Autofan, einen unbeaufsichtigten Augenblick aus dem Garten weggegangen, steht mitten auf der Straße, splitternackt, Auto schauen. Boah, krass. Und dann an diesem Tag hat Gott uns einen Engel gesandt in Form eines LKW-Fahrers, der geistesgegenwärtig den LKW parkiert hat, das Kind geschnappt hat, irgendwo in eine Wohnung hinging, in ein Haus geklingelt hat und zu der Frau gesagt hat, dieses Kind steht mitten auf der Straße. Und so kam dann unser Sohn durch Umwege wieder zurück zu uns. Ja, weshalb erzähle ich die Geschichte? Wer mitten in der Straße steht, lebt gefährlich. Dort bedrohen ihn die Autos von beiden Seiten. Was ich jetzt sage, ist nicht einfach. Ich habe darum gerungen, ich habe trotzdem den Eindruck, ich soll es tun. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, die Zeit der Halbherzigkeit, der Lauheit, der Lethargie, der Zwiespältigkeit ist vorbei. Sie ist vorbei. Es ist die Zeit, klare Sache mit Jesus zu machen. Wenn du in der Zukunft in der Mitte der Straße lebst und Jesus nur halbherzig nachfolgst, stehst du in der Gefahr, von der kommenden Flut der Ereignisse weggeschwemmt zu werden. Klare Sache mit Jesus machen bedeutet, geh hinaus. Ich habe das schon gesagt. Woraus aus deinem alten Leben kannst du mit Überzeugung sagen, dass du ein Hebräer, ein Ari bist? Das heißt, jemand, der wirklich, ich betone wirklich, nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis sein altes Leben hinter sich gelassen hat und sich ganz klar auf die Seite von Jesus gestellt hat. Oder lebst du eher wie Robinson Crusoe? Kennt die Geschichte vermutlich eurer Kindheit, der irgendwie aus den Trümmerteilen, die das Leben ihn angeschwemmt hat, sein Leben zusammenzimmerte. Geh hinaus. Geh hinaus hat aber auch noch andere Aspekte. Vielleicht kommt dir folgende Situation bekannt vor. Da begegnest du Gläubigen nach Jahren wieder und irgendwie schleicht dich daran auch in der Begegnung mit ihnen, in den Gesprächen, den Eindruck, dass sie aufgehört haben, geistlich zu wachsen. Nach all den Jahren hast du den Eindruck, sie leben immer noch in den Ruinen ihrer ungesunden Gewohnheiten, ihrer destruktiven Verhaltensmuster und Strukturen. Der Grund? Sie haben aufgehört, hinauszugehen. Geh hinaus. Ist eine Lebensaufgabe, bis dein Herz aufhört zu schlagen. Bist du herausgefordert, hinauszugehen. Du willst dich charakterlich weiterentwickeln. Du willst im Glauben vorankommen. Dann geh hinaus. Und frag dich mal, sei mal selbstkritisch, welche ungesunden Gewohnheiten, Strukturen, die noch vorhanden sind in meinem Leben, sollte ich verlassen? Und welche gesunden Gewohnheiten und Strukturen sollte ich in meinem Leben etablieren? Gibt es vielleicht destruktive Verhaltensmuster, die ich mit der Hilfe Gottes und der Hilfe unserer Geschwister hinter mir lassen sollte? Mein Sohn kam vor kurzem zu mir und sagte, Papa, ich möchte über die Dämonen sprechen, die niemand verloren sucht. Damit meint er seine persönlichen Versuchungen, sagt das Böse, das manchmal an der Tür seines Lebens klopft. Wie sieht das bei dir aus? Wann hast du das letzte Mal über die Dämonen, die ab und zu dein Leben heimsuchen, mit anderen gesprochen? Bist du überhaupt bereit, deine Masken abzulegen, anderen Rechenschaft über dein Leben abzugeben? Gemeinde, liebe Gemeinde, Gemeinde bedeutet, wir helfen uns einander, die Fassade herunterzureißen, mit dem Ziel, gesund und heil zu werden. Das ist ein Zweck, ein Sinn der Gemeinde. Geh hinaus aus deinem alten Leben. Verlasse die Ruinen deiner ungesunden Gewohnheiten und destruktiven Verhaltensmuster mit der Hilfe Gottes, mit seiner Gnade auch, mit der Hilfe deiner Geschwister. Und Jesus sagt in Offenbarung 18,4, geh hinaus aus Babylon. Mein Volk, geh hinaus aus Babylon. Babylon in der Bibel ein Synonym für die sündhafte, gefallene Welt mit ihren antigöttlichen Prinzipien. Bedenke in diesem Zusammenhang eines, selbst das große, unendliche, weite Meer kann ein Schiff nicht zum Sinken bringen, außer Wasser dringt in das Schiff ein. Was ich sagen möchte ist, lass es nicht zu. Lass es nicht zu, dass das Wasser dieser gefallenen Welt in dein Leben eindringt und dein Herz flutet. Vergiss nicht, wo dein wahres Zuhause ist. Nicht Babylon, sondern Jerusalem, die Stadt Gottes. Geh hinaus, mach dein Leben an Christus fest. Was wir alle gemeinsam haben, ist ein Vakuum in unserer Seele und ein Herz, das durstig ist. Deshalb ist jeder Mensch irgendwo auf der Suche nach Sinn, nach Erfüllung, nach Glück. Und wir machen uns immer wieder fest, ohne es vielleicht zu merken. Ja, vielleicht ist es der Wunsch nach einem neuen Job mit mehr Geld, die Sehnsucht nach einer Partnerschaft, einer Beziehung, das neue iPad oder der Traumurlaub in der Karibik, wenn es jetzt draußen so grusig und kalt ist, wie auch immer. Mal ehrlich, von was bzw. von wem erwartest du dein Glück? Sinn und Erfüllung. Woran hängt dein Herz wirklich? Woran hast du es festgezurrt? Mach dein Leben an Christus fest. Folge ihm ungeteilt nach. Wir alle, ich denke mal, ich zumindest kann für mich sprechen, wir alle wollen Wunder erleben mit Gott gemeinsam. Und trotzdem beobachte ich, dass wir manchmal unsere Zeit damit verbringen, eben jenen Raum zu meiden, in denen Wunder geschehen. Und dieser Raum hat einen Namen, Termin. Ganz. Wo stehst du vielleicht bewusst oder unbewusst in der Mitte der Straße? Wo hängst du auf zwei Seiten, mit einem Fuß vielleicht in der Welt, mit einem Fuß im Reich Gottes? In welchen Bereichen folgst du ihm vielleicht halbherzig nach, mit halber Kraft? Oder gibt es vielleicht bestimmte Bereiche in deinem Leben, die du bewusst oder unbewusst für dich behalten möchtest, wo du die Kontrolle behalten möchtest. Bereiche, wo du vielleicht spürst, die sollte ich neu Christus ausliefern. So spricht der Herr, nicht ich. So spricht der Herr. Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht, sei Termin. Folge mir ganz nach. 1. Mose 17,1. Zuletzt finish well. Jesus sagt, sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Glaube, die Zeit ist spät. Hast du es bemerkt? Eine Veränderung ist im Gange. Eine große Veränderung hat begonnen. Die Ausläufer des Sturms, man kann sie bereits deutlich im Horizont sehen. Und ihr Nachfolger von Jeschua, des Mannes von Nazareth, habt Glauben. Habt Glauben, damit er, wenn er wiederkommt, um die Seinen zu holen, dich erkennen wird, weil deine Farben klar sein werden. Amen.